Siehe, ich mache alles neu, sagt Jesus selbst. Offenbarung 21, Vers 5. Vorletzte Kapitel der Bibel. Am Ende wird alles gut. Ich möchte euch mit reinnehmen in diesen ganz kleinen Satz, auf dem man sein Leben bauen kann. Das ist ein Satz, auf dem kann man ein Leben bauen. Und ich finde es so cool, dass dieser Satz am Anfang des Jahres steht, denn ich möchte euch Mut machen, dieses ganze Jahr auf diesen Satz zu stellen. Denn dann wird alles gut. Dann kann nichts passieren, was schwierig ist. Siehe, ich mache alles neu. Wo kommt der Satz her? Wer hat ihn geschrieben? Johannes, der Schreiber der Offenbarung, war auf der Insel Patmos, wurde verhaftet, war wahrscheinlich in Ephesus gewohnt, wurde verhaftet, wurde nach Patmos gebracht. Patmos ist so eine Insel, also da gibt's ein Dorf drauf und ein paar Ziegenherden und so, mehr gibt's da nicht. Heutzutage ist Patmos ein Ort, wo keine Quelle ist. Das heißt, jede Woche kommt da ein Wasserschiff, bringt da Wasser hin, weil die Leute, die da wohnen, könnten nicht überleben ohne dieses Wasserschiff. Es gibt dort kein Wasser. Dann merkt ihr, das ist nicht der Ort, wo man Urlaub machen kann. Also heutzutage kann man da Urlaub machen. Macht es mal, booking.com, wunderbar. Lohnt sich, ist schön. Allerdings solltet ihr da viele Bücher mitnehmen. Denn auf dieser Insel gibt es Insel und Meer und Felsen und natürlich das Johanneskloster. Aber sonst gibt es dort nichts. Damals gab es nicht mal das Johanneskloster, sondern einfach nur nichts. Und dieser Johannes, der war dort und hat dann diese Vision bekommen der Offenbarung und hat die an die sieben Gemeinden geschrieben, die so im Umfeld von Ephesus liegen. Vor ein paar Jahren waren wir mal mit einer Reisegruppe in Ephesus und sind diese sieben Gemeinden mal abgereist. Patmos haben wir leider nicht angeguckt, hat gefehlt, aber vielleicht könnt ihr das ja mal im Urlaub machen. Und diese sieben Gemeinden waren unter extremem Druck. Nicht nur der Johannes war unter extremem Druck, weil er da im Exil war. Das war einfach keine Urlaubsreise, sondern es war Frage, komme ich überhaupt wieder zurück? Der Mann war, schätzt mal, so 80 Jahre alt, dann im Exil. Die Verpflegung war da nicht super. Es war die Frage, kommt er überhaupt zurück? Lassen die den zurück? Ist diese Insel Patmos vielleicht sogar die Endstation seines Lebens? Wir wissen, dass er wahrscheinlich wieder runtergekommen ist von der Insel, denn sein Grabmal ist tatsächlich in Ephesus, in der Johanneskirche, wie es gehört, die auch nur in Trümmern erhalten ist. Aber wenn ihr nach Ephesus kommt, besucht auf jeden Fall sein Grab, das lohnt sich. Aber damals wusste er nicht, ob er wieder zurückkommt und die Gemeinden waren unter extremem Druck. Es gibt Einzelne, die tatsächlich auch getötet wurden. Die haben unter gesellschaftlicher Ausgrenzung gelitten. Ihr müsst euch das so vorstellen, in der damaligen Welt war das so, wenn da zum Beispiel die Töpfer so eine Zunft hatten in einer kleinen Stadt oder in einem Dorf, dann haben die Töpfer ihre Arbeit einer bestimmten Gottheit gewidmet. Artemis zum Beispiel oder so. Und das war vollkommen klar, jeder Töpfer betet die Artemis an. Und wenn du die Artemis nicht anbetest, bist du kein Töpfer. Das heißt, du darfst keine Töpferwaren verkaufen. Jetzt stell dir vor, du wirst Christ, bist Töpfer und stellst plötzlich fest, dass du keinen Lebensunterhalt mehr hast, weil du keine Töpferware verkaufen kannst in diesem Ort. Das hat nichts mit Christenverfolgung zu tun. Ja? Die werden nicht über Leben bedroht. Das ist eigentlich ja nicht schlimm. Niemand haut denen den Schädel ein. Man streicht dem einfach nur die finanziellen Mittel. Auch eine Möglichkeit zur Schikane, oder? Und das war der Alltag dieser Gemeinden. Nur waren nicht alle Töpfer, manche haben vielleicht auch Fische verkauft oder Kartoffeln oder Zwiebeln oder whatever, aber alle haben unter diesen Situationen gelitten. Alle. Und die Christen, die da gelebt haben in diesen Gemeinden, in diesen Orten, das waren eine Minderheit. Und in der damaligen römischen Welt waren die Christen, die da in diesen paar Orten gelebt haben, noch viel größer eine Minderheit. Also wenn Jesus davon geredet hat, ihr seid das Salz der Erde, dann stellt euch den Pott vor und das Salz. Wie viel Salz nehmt ihr für so einen Pott? Bisschen was. Das ist die Größenordnung gewesen. Ja, Salz. Nicht viel mehr sind wir. verschwindende Minderheit. Und das ist nicht die Zeit, wo man die großen Hoffnungssachen raushaut. Ja, wir werden alles neu machen. Das ist nicht die Zeit von Optimismus, von wir sind die Coolen, wir werden die Welt verändern und so. Nein, das ist die Frage, wie lange gibt's uns noch? Das ist die Frage gewesen. Das heißt, die waren mit Rücken an der Wand. Und da hinein, in diese Situation hinein, diese Vision, wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir diesen Satz richtig verstehen. Manchmal denken wir bei neu an so Entwicklungsneu. Ich habe da so Eisenbahnschienen genommen. Ja, da geht's immer weiter, kontinuierlich, Weiterentwicklung. Und das erleben wir ja, wenn wir über sagen, hey, es wird alles neu dieses Jahr, KI wird mehr und die Steuern werden höher und whatever. Das ist alles Entwicklung. Oder ich lerne was Neues. Ja, das ist auch Entwicklung. Das geht. Ich stehe an Punkt A und dann kommt was Neues und ich komme zum Punkt B und dann kommt wieder was Neues und dann komme ich zu C. Und so geht die Entwicklung immer weiter. Und häufig denken wir, wenn das Neues kommt, in diesem Entwicklungsweg. Aber das Neue, was in diesem Entwicklungsweg ist, das ist zwiespältig, das ist ambivalent. Manche sagen, neu ist cool. Und manche sagen, neu ist scheiße. Das kommt drauf, vielleicht auch drauf an, wie alt du bist. Vielleicht auch darauf an, wie du gepolt bist. Es gibt Menschen, die finden neu grundsätzlich gut und es gibt andere, die finden neu grundsätzlich herausfordernd. Und es ist so, neu ist nicht immer gut. Natürlich ist KI mega, man kann unglaublich viel damit machen. Gleichzeitig wird es Menschen geben, die in den nächsten Jahren ihren Arbeitsplatz verlieren, weil das, was sie bisher gemacht haben, die KI einfach wunderbar übernehmen wird. Als die Kernkraft empfunden wurde und die Kernenergie, hurra, eine Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Was für ein Segen. In Hiroshima und Nagasaki haben sie diesen Segen ganz anders erlebt. Das heißt, unser Neu, menschliches Neu, Weiterentwicklungsneu, das ist gefährlich, super gefährlich, weil es zwei Seiten hat, so wie diese Eisenbahnschienen. Eine positive und eine negative. Jede neue Erfindung, alle Neuentwicklung hat Fluch und Segen in sich. Und es ist ganz wichtig, dass wir merken, wenn Jesus sagt, ich mache alles neu, dann redet er von einer neuen Schöpfung. Das heißt nicht Entwicklung, sondern neu von oben herab. Etwas Neues wird geschaffen. Wenn Jesus sagt, ich mache alles neu, ganz am Ende der Welt, dann entspricht es dem Satz, der ganz am Anfang steht, es werde Licht. Aus nichts wird etwas. Dieses Neue ist schöpferisch. Es ist kein Entwicklungsprozess. Es ist vollkommen neu. Es kommt vom Himmel herab. Es ist ein schöpferisches Wort. Und deswegen kann dieses Neu auch wirklich nur gut sein. Im Unterschied zu unserem Neu. Und deswegen ist dieses Neu auch das Neu, nach dem sich jeder sehnt. Auch der sagt, Neu ist immer schwierig. Genau die Leute werden dieses Neu, das Jesus spricht, richtig gut finden, weil dann wird wirklich alles richtig, richtig, richtig gut. Und wir wollen uns auf dieses Neue ausrichten, auf dieses schöpferische Neue. Und ich möchte bitten, da auch selber zu sagen, hey, ich möchte mich nicht weiterentwickeln. Na klar, wir wollen uns irgendwie neu weiterentwickeln, besser werden. Aber glaube nicht, dass wenn du dich weiterentwickelst, du besser wirst im Grunde. Weil du das, was du an Schwierigkeiten in deinem Leben hast, auch in das Neue mit hineinnehmen wirst. Aber wenn du sagst, Jesus, mach mich neu. Mach mich zu einem neuen Menschen. Dann wirst du grundsätzlich neu. Das ist die Verheißung in diesem Satz, den Jesus gesprochen hat. Jetzt wird manche vielleicht sagen, das kann ja jeder sagen. Stimmt. Also Stefan, wie der hier so ganz gemütlich sitzt, der kann jetzt sagen, ich mache alles neu. Ob er selber glauben wird, weiß ich nicht. Und die Frage ist, keiner von euch wird es dem Stefan glauben, wenn er das sagt. Die Papas haben da vielleicht noch einen kleinen Vorteil. Unsere Kinder, wenn die zu mir kamen, haben gesagt, hey, Papa, kannst du es neu machen, kannst du es paparieren? Dann haben die den Glauben gehabt, dass ich die Power habe, was neu zu machen. War auch nur begrenzt. Haben sie irgendwann auch gelernt, der Papa kann auch nicht alles. Ganz im Gegenteil. Manchmal verschlimmbessert der es ja auch. Nein, neu machen kann Jesus. Warum? Warum kann er das sagen? Weil er von den Toten auferstanden ist. Und das ist genau dasselbe. Tod. Wisst ihr, Tod ist einfach, da ist nichts mehr. Tod ist Ende. Da ist kein Gedanke, kein Herzschlag, da ist nichts mehr. Nichts. Und wenn einer von den Toten aufersteht, dann wird aus nichts etwas. Und das ist dieses Neue. Das heißt, Jesus hat an sich selbst bewiesen, dass er es kann. Er kann es, weil er es bewiesen hat. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und wenn wir das mal gecheckt haben, dann merken wir, dass das immer wieder in Jesu Leben vorkommt, dieses Neu. Wie ist Jesus zur Welt gekommen? Ist der Heilige Geist, der in Maria dieses Baby geschaffen hat. Neu, Schöpfung. Der tote Lazarus, tot. Stellt euch vor, tot. Und Jesus sagt, hey, komm mal her. Ich weiß nicht, wie oft ihr erlebt habt, dass Tote hören können. Neu. Jesus hat ihn neu geschafft. Das heißt, wenn wir diesen Blick mal haben, stellen wir fest, immer wieder in diesem Leben von Jesus leuchtet dieses Neue auf. Das heißt, was er da am Ende sagt, ist nicht so dahingesagt, sondern das ist mit einer Lebensgeschichte von Anfang seines Lebens bis zum sogenannten Ende bewiesen. Erwiesen, er kann es. Und er ist der Einzige, der diesen Satz sagen kann. Glaubhaft sagen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben. Und ich habe das vorher schon gesagt, immer wenn wir was Neues machen, kommen wir über diese Zerbrochenheit nie raus. Wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten werden diese Welt nicht besser machen. Sie ist immer zerbrochen. Wir sind verwundete und verlorene Menschen. Jeder von uns trägt in sich eine Wunde, trägt in sich etwas, was zerstörerische Kraft hat. Und in unserer menschlichen Gesellschaft ist es immer wieder drin. Der Egoismus funktioniert einfach am besten. Wenn du Menschen dazu bringst, dass sie etwas tun, dann musst du sie bei ihrem Geldbeutel packen. Ganz einfach. Warum? Weil Egoismus funktioniert. Weil Geiz funktioniert. Weil es einfach in uns Menschen drin ist. Wir sind im Grunde zerbrochen. Und diese Zerbrochenheit, die geht in dieser Welt bis in die Schöpfung hinein. Wir brauchen da gar nicht drüber reden, über die Krise von Umwelt und Schöpfung und was da alles zerbrochen ist. Wir müssen uns deutlich machen, wir leben in einer komplett zerbrochenen Welt und darum ist das Entscheidende, dass Jesus sagt, ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung der Welt. Die Hoffnung der Welt ist nicht Reparaturteams. Die Hoffnung ist Jesus. Die Hoffnung ist er, dass er alles neu macht. Und ich möchte euch bitten, das nicht zu überschätzen, was wir an menschlichen Möglichkeiten haben. Wir denken das oft, wir können so viel gut machen, wir können so viel verändern, wir können so viel gestalten. Ganz ehrlich, wir werden immer unseren eigenen Mist in die neuen Sachen einbauen. Und deswegen, lasst uns auf ihn hoffen und lasst uns ausrichten auf dieses Neue, das er gesprochen hat. Und lasst uns weniger von uns hoffen. Wann sagt Jesus dieses, siehe, ich mache alles neu? Klar, Offenbarung ist mega, ganz am Ende der Bibel. Gott wischt ab alle Tränen, alles wird neu. Es ist das Ende der Zeit und eine neue Schöpfung steht unmittelbar bevor. Interessant ist aber, dass Jesus ganz am Anfang seiner Wirksamkeit schon was ganz Ähnliches sagt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt. Das heißt, das Neue kommt nicht nur erst, ja, es kommt und es kommt dann richtig in voller Lotte. Sichtbar, alles überwältigend, ja. Aber Jesus sagt, hey, wenn ich da bin, dann ist dieses Neue schon unter euch. Es ist schon da, es lebt schon, es ist schon lebendig, es ist mitten unter euch. Das heißt, wir leben in so einer Zeit, wo das Neue irgendwie schon da ist und noch kommt. Wir leben da irgendwo dazwischen. Und deswegen sagt Jesus, richtet euch immer wieder auf dieses Neue aus. Kehrt um von eurem Alten, schaut auf das Neue und richtet euer Leben auf dieses Neue aus. Amen. Das Neue ist in Jesus schon da. Das Reich Gottes, dieses neue Reich, es lebt unter uns. Es ist schon da. Und unser Job ist auch nicht, das hervorzubringen, sondern zu gucken, wo ist es denn? Und dann zu sagen, okay, und daraufhin will ich leben. In diese Richtung will ich gehen. Das will ich machen. Dahin will ich leben. Das soll mich leiten. Und das ist total spannend, dass dieser Satz, siehe, ich mache alles neu, jetzt schon Wirklichkeit ist. Es ist nicht nur, ja, im Himmel wird alles gut, am Ende der Zeit wird, ja, definitiv. Aber du kannst dich auch jetzt schon auf dieses Neue, was Jesus schafft, konzentrieren, weil es schon in dieser Welt ist. Ich finde diesen Satz, siehe, ich mache alles neu, extrem tröstlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in meinem Leben Sachen schon richtig kaputt gemacht. Und nicht nur Sachen, das ist kein Problem. Ich habe auch Menschen kaputt gemacht. Ich habe Dinge getan und Dinge gesagt, die Menschen tief getroffen haben, tief verletzt haben und die ich nicht mehr korrigieren kann, die einfach kaputt gegangen sind. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, habt ihr das auch schon gemacht oder werdet ihr das irgendwann mal machen? Es kann sein, dass ihr jemanden verletzt, es kann sein, dass ihr jemanden körperlichen Schaden zufügt, der nicht mehr heilt. Ich weiß es nicht, was es ist. Aber es wird Konsequenzen deines Handelns geben, die du nicht mehr gut machen kannst. Und interessanterweise, je mehr du mit Menschen arbeitest, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und das ist so gut, dass Jesus sagt, ich mache alles neu. Die Sachen, die du richtig endgültig verbockt hast. Die Fehler, wo du nicht sagen kannst, oh sorry, tut mir leid, sind wir wieder gut, die kann Jesus wieder gut machen. Jesus kann es wieder gut machen, wenn jemand bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und ich vielleicht dran schuld war, vielleicht nicht mal absichtlich, aber doch. Jesus kann es gut machen, wenn ich in der Erziehung versagt habe, meinen Kindern was mitgegeben habe, was nicht gut ist. Jesus kann es wieder gut machen. Alles, was an Schmerz, an Leid durch dich in diese Welt gebracht worden ist, macht er wieder gut. Du kannst diese Last ablegen. Und niemand sonst kann dir diese Last abnehmen. Weil niemand die Konsequenzen heilen kann. Nur er. Und es geht natürlich auch andersrum. Ja, ich habe jetzt davon geredet, dass jeder von uns, ich selber auch, Dinge unwiederbringlich kaputt gemacht haben. Und gleichfalls ist es so, dass andere Leute an uns vielleicht Dinge unwiederbringlich kaputt gemacht haben. Menschen haben dich vielleicht extrem verletzt. Menschen haben Dinge getan, die bis heute deinen Charakter, dein Leben, dein Wesen geprägt haben. Wo du nicht einfach sagen kannst, naja, ist jetzt egal. Sondern wo du sagen musst, das hat mich geprägt. Wie so eine Prägestempel eine Münze prägt. Mit der Zeit schleicht sich die Prägung vielleicht ein bisschen ab, aber man wird sie immer sehen. Und das ist schon spannend. Ich habe als Gemeindepfarrer immer wieder Seniorenbesuche gemacht und habe so 80, 90-jährige Menschen besucht. Und dann redet man plötzlich über die Eltern dieser Person. Und das sind Wunden und Prägungen, die vielleicht 80 Jahre alt sind. 80 Jahre. Und die Person fängt immer noch an zu weinen. Dann denkt man sich, 80 Jahre, die Zeit heilt alle Wunden. Nein, manche Wunden bleiben. Und vielleicht ist der ein oder andere auch von euch, das sowas in sich trägt. Und du darfst wissen, Jesus sagt, ich mache alles neu. Ich kann es heilen. Er ist der Einzige, der das kann. Sonst niemand.
Der Unterschied ist, sagt die manchmal schon, was mit Geld gut zu machen ist oder was mit Geld irgendwie zu richten ist, ist anders als etwas, was nie
ja.
uns repariert werden kann oder
ja.
entschädigt werden kann.
Genau, das kann man auch nicht durch Geld wieder gut machen, sondern diese Dinge sind. Kann nur Jesus wieder gut machen. Ja, das ist, wir versuchen das dann manchmal durch Geld, durch Schadensersatz oder so, aber es geht nicht. Vielen Dank. Und jetzt ist so für mich so die Frage, okay, Jesus macht alles neu. Es kommt sozusagen vom Himmel herab. Wie gelingt das sozusagen? Wie geht das? Was bedeutet das für mein Leben? Muss ich jetzt warten, jeden Sonntag, Jesus kommt, Flash, macht dieses Zack und ich warte jedes Mal, dass dieser Durchbruch oder dieses Neue, dieses wie schon von Blitz vom Himmel oder whatever, Asterix und Obelix, ihr kennt es immer, wenn der Asterix den Zaubertrank reinhaut, dann bäm, ja, warten wir auf das immer. So, die Wirkung geht weg, vielleicht müssen wir es wie Obelix machen, am besten reinfallen, dann hält's für immer. Ist es das? Brauchen wir so ein Bäm? Ich habe hier so ein Bild von so einer Quelle ausgesucht. Und das Schöne an der Quelle ist, dass sie immer ein bisschen was freigibt, immer ein bisschen Wasser gibt, das in einen Bach, in den Wald oder irgendwo hinein abgegeben wird. Und dieses Wasser, das sickert kontinuierlich ein und schafft dadurch Neues. Und das ist das Bild, das Paulus an vielen Stellen gebraucht. Wir haben da schon an der Ostertagen drüber nachgedacht, über diesen Satz. 1. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder, also spiegeln dieses Neue wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zum anderen von dem Herrn, der Geist ist. Wenn wir Jesus ansehen, vor ihm stehen, ihn betrachten, in seiner Gegenwart sind, dann ist er der, der sagt, ich mache alles neu. Und dieses Neue, das fließt von ihm aus, wie Wasser von einer Quelle in mein Leben hinein. Das heißt, die Taktik ist nicht auf den Big Bam warten. Wenn der mal kommt, Halleluja. Nichts dagegen. Wenn ihr den mal habt, feiert es. Aber interessanter und wichtiger ist die Frage, morgen um 12, morgen um 3, wie gelingt es da, dieses Neue in mein Leben zu kriegen? Indem ich einfach sage, Jesus, wir zwei, sind zusammen. Ich schaue auf dich. Du bist der, der das Neue bringt. Und es sickert von dir in mein Leben ein und beginnt, mich von innen heraus zu erneuern und zu verändern. Mit Jesus zusammen, mit Jesus verbunden zu leben, ist der Weg, jetzt und heute, wie das Neue immer mehr Raum greifen kann in meinem Leben. Und das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Kehrt um, schaut auf Jesus, ja? Kehr um, schau auf Jesus und leb mit ihm. Glaube, leb mit ihm. Dann wird dieses Neue in dein Leben hineinkommen und immer mehr Raum greifen. Und wir merken, auf einmal wird dieser Satz hier, ich mache alles neu, nicht ein Zukunftssatz, sondern ein Alltagssatz. Weil Jesus es kontinuierlich in deinem Leben tut. Kontinuierliche Erneuerung, die Jesus in deinem Leben schenkt. Kehrt um und glaubt. Ups. Und ich möchte jetzt so gar nicht mehr viel über diesen Satz sagen, sondern was ich mir vorstelle ist, stellt euch vor, Jesus ist hier mitten unter uns, ist bei dir, steht vor dir oder sitzt neben dir und sagt zu dir diesen Satz. Jetzt und heute, siehe, ich mache alles neu. Was kann das für dich bedeuten? Es kann vielleicht bedeuten, Dinge einfach loszulassen. Brauche ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du schlechte Angewohnheiten hast, mit denen du vielleicht dein Leben aufhellen willst oder schöner machen willst oder verbessern willst. Manchmal sind es ja negative Gedanken, die richtig cool sind. Es macht ja Spaß, schlecht über andere zu denken. Ja? Weil je schlechter der andere ist, desto besser bin ja ich. So, das ist ja cool. Ja? So hat jeder von uns irgendwelche Taktiken, sein Leben heller zu machen. Also die meisten. Es gibt vielleicht ein oder zwei unter uns, der das nicht hat. Wenn du der bist, ich bewundere dich. Jetzt ist die Gelegenheit zu sagen, wenn Jesus sagt, ich mache alles neu, zu sagen, Herr Jesus, komm, nimm. Brauche ich nicht mehr. Ich hab da dich. Du machst mein Leben neu. Ich brauche keine Trösterchen. Ich habe ja dich. Vielleicht ist jetzt die Zeit zu sagen, Jesus, ich glaube dir, ja, kehrt um und glaubt, ich glaube dir, dass ich kein Trösterchen mehr brauche. Deswegen gib's hin. Vielleicht ist Zeit loszulassen. Vielleicht ist Zeit auch eine Verletzung, eine Wunde loszulassen und zu sagen, Jesus, du machst es neu. Ich will dir vertrauen, ich will auf dich schauen. Vorher ein Bild auch in der Gebetszeit. Jemand sagte, es ist dran, auch Dinge einfach abzulegen. Ja. Ein weiteres Bild, das mir jemand zugeschickt hat, war dieses Bild von einem Apfel, der außen schön aussieht und innen, wenn man aufmacht, kennt ihr vielleicht, ja, da ist so ein kleiner Kerl drin, gräbt sich da durch oder ist faulig innen, gibt's ja manchmal. Vielleicht merkst du, ha, ich sehe vielleicht cool aus, die anderen denken, also ich bin nicht für ein toller Kerl, ich bin eine tolle junge Frau. Oder ältere Frau, oder alter Mann, oder junger Kerl, whatever. Aber du merkst vielleicht, da innen drin. Komm zu Jesus und sag, Jesus, mach mich neu. Mach es richtig neu. Nicht so scheinmäßig. Und vielleicht überlegst du dir mal, wie würde das eigentlich aussehen, dieses neue Leben? Also stell dir vor, du wärst so, wie Jesus dich gerne hätte. So wie das Ideal wäre von dir. Dass du wirklich in der Berufung bist, die Jesus dir gegeben hat. Stell dir vor, du wärst ganz genau so, wie Gott dich gedacht hat. Wie wäre das? Vielleicht im Unterschied zu dem, wie du jetzt bist? Und wo müsstest du sagen, okay, kehrt um und glaubt, ich will so leben, als ob ich das schon wäre. Ich will mich auf das ausrichten. Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Vielleicht eins von den Dingen, die ich gerade gesagt habe, vielleicht mehrere. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, oh wow, dieses Neue ist herausfordernd. Es macht mir Angst, weil ich dann vielleicht manches aufgebe, manches sich verändert. Es macht mir Angst. Und ich möchte an der Stelle sagen, du brauchst vor dem Neuen, was Gott in dein Leben bringt, keine Angst haben. Denn das ist wahrscheinlich das Einzige, was wirklich gut ist. Das ist das Einzige, was wirklich gut ist. Es ist vielleicht ungewohnt, ja, aber es ist wirklich gut. Es ist zu deinem Besten. Der, der dieses Neue in dir hervorbringt, ist der, der für dich gestorben ist, weil er dich unendlich liebt. Deswegen, hab den Mut, dieses Neue zu ergreifen, sich auf dieses Neue auszurichten, dieses Neue zu leben und das Alte loszulassen, zur Wahrheit zu kommen, sich auszurichten auf deine Bestimmung und deine Berufung. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und ich glaube, es ist jetzt gut, einfach eine Zeit zu haben, wo wir nochmal ganz bewusst eine Zeit der Stille und des Gebets haben, wo wir dieses siehe, ich mache alles neu nochmal über unserem Leben hören. Und stell dir vor, dass dieser Satz nicht am Ende der Zeit über alle Welt gesprochen wird. Ja, das ist so. Stell dir vor, dass dieser Satz heute über dein Leben gesprochen wird. Und hör das einfach, dass Jesus zu dir kommt und sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache dein Leben neu. Ich heile deine Wunden. Ich bringe Neues hervor. Ich erneuere deine Berufung. Ich gebe dir neue Kraft. Ich heile, was zerbrochen ist. Lass uns das hören, was Jesus zu dir sagt. Ich mache dein Leben neu. Und ich lade dich ein, einfach dann deine Hände auszustrecken und sagen, Jesus, bitte mach. Bitte mach. Ich will aufhören, selber rumzudoktern. Bitte mach. Und bleib bei mir. Bleib in meinem Leben. Bleib in meiner Nähe. Und mach du. Jetzt hier im Gottesdienst, heute Nachmittag, morgen früh, am Freitagabend, jetzt im Januar und in den Sommerferien und nächstes Jahr kurz vor Weihnachten. Mach neu.